Ich finde das Beispiel ganz gut, was du genannt hast mit dem Akku vom Auto und quasi einspeisen ins Netz. Das ist quasi das kleine Beispiel, was noch vielleicht leichter vorstellbar ist. Aber das ganze System vom Auto und ins Netz einspeisen, das kann man ja groß aufziehen. Und so kann man sich das Smart Grid dann vielleicht leichter vorstellen. Es geht in Wahrheit um das Bidirektionale, also in beide Richtungen die Energie zu transportieren sozusagen.
Herzlich willkommen zu MIBA Insight, dem Tech-Podcast der MIBA für alle MIBA-Kolleginnen und Kollegen und für alle, die sich für Technologies for a Cleaner Planet begeistern. Hier sprechen wir über das, was man normalerweise nicht sieht. Die Technik im Inneren von Motoren, Zügen, Schiffen, Windrädern, Wasserkraftwerken, Stromnetzen und vielem mehr. Unsere Expertinnen und Experten aus der MIBA erklären, wie unsere Bauteile dazu beitragen, Produkte und Anwendungen unserer Kunden sicherer, zuverlässiger und energieeffizienter zu machen. Und sie zeigen auch, warum wir in vielen dieser Spezialgebiete zur technologischen Weltspitze gehören. Heute haben wir Smart Grids und Widerstände zum Thema. Was hat die MIBA mit Stromleitungen zu tun, beziehungsweise warum sind kleine, aber feine MIBA-Komponenten ein extrem wichtiger Bestandteil davon? Zuständig für die Antworten sind heute Christian Lindner und Philipp Wurzinger von MIBA Resistors Austria. Herzlich willkommen, danke, dass ihr gekommen seid.
Hallo.
Hallo.
Christian ist Vertriebsleiter Europa, Philipp ist Produkttechniker bei MIBA Resistors Austria und das ist unser Spezialist für Hochspannungs- und andere Formen von elektrischen Widerständen aus dem steirischen Kirchbach. Mein Name ist Ortrun Schandl, ich freue mich, euch durch diese Folge begleiten zu dürfen. Lieber Christian, lieber Philipp, ein paar kurze Fragen zu Beginn, damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Wie lange seid ihr denn schon bei der MIBA? Christian.
Ich bin das 13. Jahr in der MIBA. Der Running Gag war immer, dass ich meinem Geschäftsführer gesagt habe, dass er mich nicht los wird. Und es ist heute auch so. Bin irrsinnig glücklich, in so einem wirklich interessanten Unternehmen arbeiten zu dürfen und auch diesen Weg des Smart Grids und HVDC oder HGÜ, wie es auf Deutsch gesagt wird, begleiten zu dürfen.
Hochspannungsgleichstromübertragung oder Hochspannungsgleichspannungsübertragung, wie es auch heißt, dazu kommen wir noch. Philipp, wie lang bist du denn schon bei der MIBA?
Ich habe im März 2021 mit einem Praktikum gestartet, also vom Studium heraus sozusagen. Und ja, dann mit Oktober 21 fix angestellt und seitdem ganz glücklich hier zu sein. Ja.
Was taugt euch am meisten eigentlich bei eurer Arbeit?
Ich glaube, grundsätzlich ist es bei uns die extreme Vielfalt. Es ist so, weil man bei uns eigentlich keinen Schritt zurück tätigt, ist man überall dabei. Das heißt, umso mehr Anspruch, dass man hat, egal ob technischer Seite, kommerzieller Seite, auch im Marketingbereich, man darf sich überall entfalten. Das heißt, man kann wirklich seine Ausprägungen, die jede unterschiedliche Person hat, leben und dementsprechend auch, wirklich eine schöne Zeit im Unternehmen gemeinsam auch mit den Kollegen verbringen, nicht nur als reine Arbeit zu sehen. Das heißt, bei uns ist es wirklich auch so, dass sich sehr viele Freundschaften dadurch auch mit der ganzen Zeit, die wir gemeinsam verbringen, entwickelt haben.
Ja, für mich ist es immer wieder schön zu sehen, wenn man sagt, man hat irgendeine Idee oder so, oder im Team wird eine Idee geboren und die Idee macht man dann zusammen im Team groß und tüftelt die aus bis aufs Letzte, bis die dann reif für den Markt ist, würde ich so schön beschreiben. Und in weiterer Folge, wenn man dann sieht, okay, das Produkt wird dann für die Energiewende oder auf der ganzen Welt gebraucht und das bewährt sich und in weiterer Folge freut es mich dann immer wieder, wenn man so indirekt quasi mit meinem Handeln und mit meinem Wirken einfach einen Mehrwert für unsere Region schaffen kann. Und was ich ganz cool finde, dass wir quasi in der Steiermark, in Kirchbach, was ja doch ein bisschen abgelegen ist von den Großstädten sozusagen, wenn wir da noch einen Produktionsstandort haben und so quasi ein Technologieunternehmen quasi das noch schafft, dass sie in Kirchbach einen Produktionsstandort betreibt und so wirklich einen unglaublichen Mehrwert schafft für die Region. Das freut mich einfach, wenn wir dann wachsen und quasi mehr Leute von der Region sozusagen einstellen können. Und ja, das ist einfach einer meiner größten Antriebe, sage ich mal.
Ihr beschäftigt euch mit Hochspannungswiderständen. Das heißt, da geht es natürlich ganz stark um Strom. Habt ihr jemals einen Stromschlag gehabt eigentlich? Du sicher. Du bist Produkttechniker. Du beschäftigst dich sicher viel näher damit als der Christian.
Ja, also in der Tätigkeit bei MIBA oder bei MIBA Resistors ist mir das Gott sei Dank noch nie passiert. Wäre, glaube ich, auch nicht so fein. weil wir doch mit höheren Spannungen hantieren, sage ich mal. Aber in meiner Lehrzeit, ja, als Mechatroniker angefangen, habe ich gleich mal gemeint, ja, ganz unverblümt, muss man das Netzteil reparieren und das Gehäuse runtergeschraubt, das ist die Plastikabdeckung, und dann hat man das Netzteil repariert, probiert es nochmal aus und dann freut man sich ganz klasse, ja, ich habe es geschafft, und greift dann beim Ausstecken auf das leitende Gehäuse drauf, war nicht so schlau. Man hat es gemerkt, sage ich nur.
Also einmal und nie wieder.
Sein Warte.
Und du?
Klassisch, auch wenn ich ein Vertriebler bin, ist mein Background, ich bin Elektrotechniker. Das heißt, auch dort hat die Verbindung relativ früh angefangen, Geräte auseinanderzuschrauben, die nicht mehr funktioniert haben, und dann probiert, die zu reparieren und dann auch wieder angesteckt. Und ich müsste jetzt ein bisschen lügen, aber ich sage mal, der erste Stromschlag war so zwischen 7 und 8. Und ja, es hat schon einige weitere gegeben, immer wieder mal auch bei Reparaturgeschichten oder auch wenn man zu Hause was gemacht hat, klassischerweise, aber im Unternehmen nicht. Weil im Unternehmen muss man sagen, auch wenn wir über Hochspannung sprechen, Hochspannung in zum Beispiel Automotive ist größer 100 Volt und bei uns ist Hochspannung 100 kV im Unternehmen, im Labor. Das heißt, bei uns würde das natürlich einen wesentlich größeren Impact machen, sollte man bei uns irgendetwas berühren. Aber ja, ist passiert.
Aber mehrmals. Gut, dass es nicht in der Arbeit passiert ist.
Genau.
Kann man eigentlich sagen, ihr baut das faulste Bauteil der MIBA, weil es muss sich nicht drehen, es ist kein Reibbelag, der auch irgendwelche Funktionen hat, sondern es muss einfach nur widerstehen?
Grundsätzlich ja, bei uns gibt es aber die zwei anderen Running Gags. Das ist der einmal, heißt das bei uns, Widerstand ist zwecklos und der Weg des geringsten Widerstandes. Das kann man natürlich in allen Ausprägungen mitnehmen, ob das jetzt wirklich in Richtung des Widerstandes selber ist oder auch in Bezug auf Business. Das ist immer der Running Gag eigentlich im Business. Das heißt, bei unserem Kunden, der Widerstand ist zwecklos.
Ja, Gott sei Dank ist es in der Praxis nicht so, dass er nicht zwecklos ist, sage ich mal. Aber ich sehe da einfach immer das Schaltungssymbol, den Widerstand, und drumherum baut man quasi einen Kurzschluss sozusagen. Man leitet eine Verbindung um den Widerstand. Somit ist er dann zwecklos. Aber wie gesagt, in der Praxis ist es Gott sei Dank nicht so.
Eklar, Widerstände braucht man überall dort, wo Strom fließt. Welche Aufgaben haben jetzt konkret eure Widerstände?
Ich meine, konkret sind unsere Widerstände eigentlich immer Schutzelemente. Das heißt, sie sind für Strom- und Spannungsbegrenzung zuständig. Es gibt natürlich spezifische Namen oder Benennungen. Das ist klassisch, es sind das Dämpfungswiderstände, Filterwiderstände, Schanz, Bleeder.
Genau, also Ladung- und Entladungswiderstände, einfach um elektrische Last sozusagen auf sicher zu entladen und auf ein vernünftiges Spannungspotenzial oder Spannungslevel zu senken, um dann zum Beispiel eine Wartung durchzuführen oder um ein Gerät auszuschalten und sicher zu entladen. Ja, da gibt's die unterschiedlichsten Anwendungen oder auch Messwiderstände.
Eine klassische Anwendung, wenn es in Richtung HGÜ geht, ist zum Beispiel ein Dauerentladerwiderstand. Das heißt, wenn eine HGÜ-Anlage serviciert werden muss, muss die ganze Anlage heruntergefahren werden. Und für das ist zum Beispiel sind Dauerentladewiderstände zuständig. Weil sonst könnte man nicht in die Anlage, weil die Spannung so hoch ist, dass das dem Menschen Schaden zufügen könnte.
Wir haben jetzt ganz viel über HGÜ, also Hochspannungs-Gleichspannungsübertragung, gehört. Was ist das eigentlich?
Ja, wie der Name schon sagt, eben Hochspannungs-Gleichspannungsübertragung, das wird quasi eingesetzt. Ich denke, die Grenze ist irgendwo ab 70 Kilometer, wo man sagt, ob der Länge, wenn man eine Strecke übertragen muss oder überwinden muss, macht Sinn, dass man das quasi in einer Hochspannungs-Gleichspannungsübertragung macht. Früher hat man immer geglaubt, dass die Übertragung mit der Wechselspannung die effizientere oder die verlustärmere ist. Aber das hat sich dann in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ein wenig widerlegt. Und deswegen, ja, geht man jetzt in Richtung HVDC, also Hochspannungs-Gleichspannungsübertragungen. Und da sind eben quasi unsere Widerstände teilweise sogar in Kombinationen verbaut, sozusagen. Also Leistungswiderstand kombiniert mit einem Messwiderstand, mit einem Hochspannungswiderstand in einer Bauform sozusagen. Und das bringt dann wieder halt den Mehrwert für den Kunden, dass er in einer kleineren Bauform mehr abdecken kann.
Das heißt, der Strom, wie erzeugt, wird bei der Erzeugung dann umgewandelt in Gleichspannung.
Genau.
Und dann wieder zurückgewandelt in
Correct.
Wechselspannung.
Genau.
Dort, wo er verbraucht wird.
Genau.
Aber die Miba Resistors-Widerstände sind jetzt nicht welche, die in jedem Radio eingebaut werden, sondern sie sind wirklich schon ab einer speziellen Leistung, oder? Ab einer speziellen Hochspannung, die ihr baut.
Für speziellere Anwendungsfälle, wo es um höhere Spannungen oder höhere Leistungen oder Dauerleistungen geht oder höhere Pulsbelastungen. Ein ganz spezielles Projekt, das haben wir vor kurzem eindesignt oder mit einem Kunden umgesetzt. Das war zum Beispiel 1,5 Grad über dem absoluten Nullpunkt und ein Hochvakuum. Also das ist schon eine sehr spezielle Umgebung. Und da hat es unterm Strich der Widerstand dann als Mini-Heizung fungiert sozusagen.
Aber unter diesen speziellen Bedingungen. Aber grundsätzlich muss man auch sagen, ist es so, dass Hochspannung, Hochleistung in sehr kompakten Bauformen. Das heißt, wenn wir heute über 2000 Watt sprechen, gibt es keinen Marktbegleiter. Ja, 2000 Watt in der Marktbegleitung heißt, dass dieser Bauteil ungefähr 3 bis 5 Mal so groß ist wie unserer. Und das ist auch der Hintergrund, warum dass wir uns absolut als Marktführer in dem Bereich sehen, weil wir sind die, die die Technologie antreiben. Das heißt auch wirklich dementsprechend 1, 2, 3 Schritte voraus sein müssen. Natürlich auch auf der einen Seite gegen Marktbegleiter in Europa, aber auch natürlich über Marktbegleiter in Asien.
Ja, genau, wenn man die 2 kW hernimmt, was der Christian angesprochen hat, bei den Leistungswiderständen, ich fühle mir da immer so ganz gerne oder fühle dann immer ganz gerne die Baugröße vor dem Bauteil an mit in etwa 50 mal 50 Millimetern. Natürlich muss man dazu sagen, dass das immer aktiv gekühlt wird, das Bauteil, sonst funktioniert das auch nicht. Und da versuchen wir dann immer den Kunden auch bestmöglichst mit unserem Know-how zu unterstützen, dass der Widerstand in der Endanwendung auch funktioniert.
In unserer heutigen Folge geht es jetzt um Widerstände für Smart Grids. Was sind vielleicht ganz kurz Smart Grids und wozu braucht man die? Wo kommen die vor? Warum braucht man speziell dort spezielle Widerstände?
Smart Grids muss man sich heute so vorstellen, dass wir sprechen von notwendigen intelligenten Netzen. Das heißt, wie wir heute schon ein paar Mal oder immer wieder mal angesprochen haben, es gibt sehr viele unterschiedliche Energieerzeuger. Das heißt, einmal sind es Windkraftanlagen, Gaskraftwerke, es sind Solarkraftwerke, die auch in unterschiedlichen Bereichen die Energie erzeugen. Teilweise auf der Offshore-Seite am Meer, wo man dann die Energie dementsprechend transportieren muss, aber auch auf der kommunalen Seite, dass man sagt, man hat wirklich in kleinen Ortschaften auch kleinere oder größere Photovoltaik-Anlagen, aber auch die Häuser an sich selbst. Ja, man spricht heute davon, dass man Energie in das Netz abgibt, im selben Atemzug ist man aber auch der Verbraucher. Und jetzt geht man ja aber auch in der automotiven Seite in den Bereich bidirektionales Laden. Das heißt, man kann mit dem Auto Energie aus dem Netz zu Hause entnehmen, kann aber im selben Atemzug auch in der Zukunft Energie aus dem Auto rausziehen als wirklicher Akku. Ja, und das muss halt natürlich irgendwo kommunal oder auch auf der Mittelspannungsebene überwacht werden. Und für das sind dann diese Smart Grid Sensoren zuständig, um diese unterschiedlichen Netzschwankungen zu detektieren und dementsprechend dann zu unterstützen.
Ich finde das Beispiel ganz gut, was du genannt hast mit dem Akku vom Auto und quasi einspeisen ins Netz. Das ist quasi das kleine Beispiel, was noch vielleicht leichter vorstellbar ist. Aber das ganze System vom Auto und ins Netz einspeisen, das kann man ja groß aufziehen. Und so kann man sich das Smart Grid dann vielleicht leichter vorstellen. Es geht in Wahrheit um das Bidirektionale, also in beide Richtungen die Energie zu transportieren sozusagen. Und für das braucht man eben die Smart Grids, die intelligenten Netze und unter anderem eben die Spannungssensoren und eben die Widerstände für die entsprechende verlustarme Übertragung.
Kann man sich das auch so vorstellen wie ein Autobahnnetz, wo halt Ampeln sozusagen eingebaut sind und Verkehrsregeln, sodass der Verkehr möglichst flüssig läuft, ohne irgendwo behindert zu werden, obwohl er einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung läuft?
Ist das grundsätzlich ein relativ gutes Beispiel. Es ist nicht nur der Fluss an sich selbst, es ist auch zum Beispiel die Detektion von Schäden. Ja, man muss sich das vorstellen, es gibt ja nicht nur die Stromnetzüberwachung in Europa, die auf den Trafo- oder Mittelspannungsbereichen basieren, sondern auch die Überwachung bei Hochspannungsnetzen, das heißt bei Überleitungen. Klassischerweise wird das in der USA dafür benutzt, dass wenn irgendwo ein Baum oder eine Beschädigung durch aktuell Schneefall passiert, dass diese Beschädigungen über Kilometer oder hunderten Kilometer detektiert werden kann. Das ist auch ein Zugang dieser Sensoren. Das heißt, es ist nicht nur die Stabilisierung des Netzes, sondern auch wirklich die Detektion von Schäden oder Fehlern. Dass man die wirklich auf kleineren Arealen irgendwo eingrenzen kann, damit dass man nicht hunderte Kilometer von Leitungen absuchen muss.
Weil das war jetzt nicht die Smart Grids an sich, sondern das waren schon die Widerstände, gell, die du jetzt erklärt hast.
Das sind die Sensoren an sich selbst, das heißt, wo unsere Widerstände integriert sind. Und unser Widerstand hat eigentlich den maßgeblichen Anteil, die Spannung so akkurat wie möglich messen zu können. Das heißt, unser Widerstand ist im Endeffekt auch hier ein passives Bauteil, hat aber die Notwendigkeit, dass wir ein extrem kontrolliertes Environment mit zum Beispiel Temperaturkoeffizienten, Toleranzen, aber auch Spannungskoeffizienten haben. Und da sind wir aktuell absolut der Marktführer in dem Bereich. Wir sprechen auch in der Produktion zwischen Direktdruck und Adjustment. Das heißt, wenn Direktdruck heißt bei uns, dass ein Widerstand gedruckt wird und der darf nicht mehr angepasst werden. Das heißt, wenn der nicht in der Toleranz ist, ist er automatisch ein Ausfall. Und da sind wir aktuell der einzige Hersteller, der das anbietet. Alle anderen haben ein Adjustment dabei. Das heißt, die Widerstände dürfen nach dem Druck noch angepasst werden. Das hat aber den Nachteil, dass man zum Beispiel nur einseitigen Einlauf hat. Das vielleicht erklären wir dann später nochmal dazu technologisch. Und zusätzlich hat man natürlich eine höhere Pulsfestigkeit, wenn der Widerstand direkt gedruckt ist. Da kommen wir wieder zu diesen Lightning-Impulse-Tests.
Was passiert denn, wenn es diesen Widerstand eben nicht gibt in diesen Sensoren, in den Hochspannungsgleichstromübertragungsnetzen und bei den Smart Grids?
Wenn es die Spannungssensoren nicht geben würde, dann wäre das ganze Netz
unstabil
und in Wahrheit nicht intelligent genug, um den Anforderungen gerecht zu werden, weil man nicht weiß, was Sache ist im Netz sozusagen.
Ja, man hat technologisch jetzt ja auch einen Schritt gemacht. Früher ist man bei Spannungssensoren über kapazitive Spannungsteile gegangen, heißt das. Und die sind wesentlich ungenauer. Und die Netzanforderungen, das heißt nach Normen auch der unterschiedlichen Betreiber, müssen die Netze gewisse Genauigkeitsklassen mittlerweile einhalten. Und das ist mittlerweile fast ausschließlich nur mit Widerständen möglich, weil wir hier einen wesentlichen Schritt auch in Bezug der Hochpräzision gemacht haben. Und wir sind zum Beispiel der einzige Hersteller weltweit, der Rundteile, das heißt diese Widerstände, bis zu einem Temperaturkoeffizienten von plus minus 2 ppm herstellen können.
Das heißt was?
Das heißt, dass ein Widerstand bei einem Grad Temperaturwechsel nur eine Veränderung von 0,0002% haben darf. Das heißt grundsätzlich so, es gibt auf der ganzen Welt aktuell nur 3 überhaupt Messgerätehersteller, die das messen können. Das heißt, auch unsere Kunden müssen sich auf unser Know-how, das wir haben, verlassen können.
Wie baut man sowas und wie hat sich das entwickelt, dass ausgerechnet im steirischen Kirchbach so ein Hightech-Produkt entwickelt wird?
Das ist, glaube ich, die ständige Weiterentwicklung, was wir einfach vorantreiben und einfach verstehen, was der Markt braucht und dann unser bestehendes Produkt oder die bestehende Technologie, das was in dem Fall die Dickschicht-Technologie ist, die einfach immer versuchen voranzutreiben und immer einen Schritt weiter zu gehen. Und wie der Christian angesprochen hat, die Temperaturkoeffizienten, das ist so das klassische Beispiel für die Spannungssensoren. Hier ist das Beste gerade gut genug und das ist genau, wo wir punkten können.
Vielleicht erklären wir mal ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer, wie baut man denn so einen Widerstand? Meistens ist es, oder wie schaut er auch aus? Und was ist quasi die Magie dahinter? Also diese Amoeba Resistors Magie, warum der genau diese Leistungsfähigkeit hat?
Grundsätzlich zur Dickschicht-Technologie, was wir in den meisten Fällen einsetzen, hat man ein Trägersubstrat, das was in der Regel eine technische Keramik ist, in den meisten Fällen Aluminiumoxidkeramik. Auf das Trägersubstrat, das ist in dem Fall bei den Spannungssensoren, ist es in den meisten Fällen oder fast ausschließlich ein Rundstab, ein Zylinder mit einem gewissen Durchmesser. Es gibt es aber auch möglich, also die Leistungswiderstände sind auf Flachsubstraten bis Substratstärken in etwa von 1,5 mm. Und auf dieses Trägersubstrat, in dem Fall flach oder rund, wird dann per Siebdruckverfahren eine metallische Paste vermischt quasi mit Glasfritten sozusagen, also Glaspartikeln, per Siebdruckverfahren ein Widerstandslayout aufgebracht. Über das Layout kann man unter anderem den Widerstandswert steuern. Und dieses aufgebrachte Layout wird dann bei 850 Grad gesintert. Und somit ist das Material dann verbunden und somit entsteht dann der Widerstand. Und dann gibt es eben noch die einzelnen Komponenten rundherum. Dann wird das gecoated, sozusagen geschützt gegen Umwelteinflüsse. Und dann kommen die Terminierungen, also die Kontaktierungspunkte dazu. Und das ist im Wesentlichen ganz einfach erklärt, oder relativ einfach erklärt, der Widerstand.
Wie lange dauert das denn so einen Widerstand zu bauen, von Anfang bis Schluss?
Ich glaube, wenn man grundsätzlich den Zyklus einhaltet, das heißt auch alle notwendigen Prozesse auch dementsprechend die Zeit gibt, dann spricht man einen Maximaldurchlauf von 3 Wochen. Es ist natürlich immer abhängig von der Stückzahl. Aber auch kurz zu dem Thema zurück zur Dickschicht, damit dass man versteht, was wir unter Dickschicht verstehen, ist 10 Mikrometer. Das ist Dickschicht. Ja. Dünnschicht würde nochmal 10 Nano oder bis 30 Nanometer sein. Ja. Das ist da auch wichtig zu verstehen. Dickschicht und Dünnschicht hört sich irgendwo banal an, das sind aber trotzdem Welten zwischeneinander. Und da gibt es halt relativ viel unterschiedliche Technologien dahinter. Und wir sind halt der Hersteller, der das breiteste Portfolio an den Technologien auch hat.
Wie ist jetzt speziell diese Innovation für Smart Grids, diese Hochleistungswiderstände? Wie habt ihr die entwickelt? Wie ist die Idee dazu entstanden? Habt ihr einfach ein bestehendes Produkt genommen, weiterentwickelt in der Voraussicht, dass Smart Grids auch in Zukunft wahrscheinlich noch intelligenter werden müssen als jetzt, weil es vielleicht noch unterschiedlichere Energieformen, Energieerzeugungsformen und Energienutzungsformen gibt? Oder war das eine Kundenanfrage oder wie seid ihr da dazu gekommen?
Ich denke, das ist ein ständiger Feedback-Kreis sozusagen aus unseren Produkten und dann wieder Rücksprachen mit den Kunden und die Notwendigkeit wieder zu hinterfragen und die Probleme beim Kunden wieder zu hinterfragen und die Probleme einfach von den Kunden zu verstehen und dann versuchen, diese schrittweise zu lernen oder zu verstehen und zu lösen und somit immer Schritt für Schritt zu setzen.
Es ist richtig. Was man dazu einfach anfügen kann, ist, Kunden versuchen ja klassischerweise Standardprodukte einzusetzen, um die zu skalieren, um auch dementsprechend wirtschaftlich Bauteile so gut wie möglich einkaufen zu können. In dem Fall ist es aber so passiert, dass der Kunde einen Widerstand bei uns bestellt hat, hat dann erste Tests durchgeführt und hat gesehen, dass er Abweichungen hat zu dem, was er wirklich an der Genauigkeitsklasse benötigt. Und wir sind ja von der Grundvoraussetzung immer in die Richtung, dass wir probieren, solution-basierend anzubieten. Das heißt, wir sind dann gemeinsam beim Kunden aufgeschlagen, haben grundsätzlich uns einmal die ganze Notwendigkeit angesehen, auch wieder vergussbasiert, welche technischen Anforderungen. Und damals war der erste große Painpoint Lightning Strike Prüfungen. Das heißt,
Blitzschlagprüfungen.
Das heißt, jeder Widerstand, der im Smart Grid Bereich eingesetzt wird, bekommt eine Blitzschlagprüfung, je nach Größe des Spannungssensors. Das heißt, wenn wir von Blitzschlagprüfungen sprechen, starten wir bei 95.000 Volt, das ist der kleinste, mit 39 mm und hören auf bei einem Individualwiderstand von ca. 300 mm mit 325.000 Volt Blitzschlag. Und es gibt noch ein Set, das geprüft worden ist, das hat 1,25 Millionen Volt gesehen. Das heißt, das sind dann wirklich die Spannungsklassen, wo unsere Widerstände dann dementsprechend, was sie aushalten müssen und eingesetzt werden.
Wo kommen 1,25 Millionen Volt
bei vor? Die werden dafür eingesetzt, um diese 800 kV HGÜ-Anlagen zu messen. Das heißt, diese Sets sind auch dann ein Teil eines großen Spannungsteilers und überwachen dann die wirklichen Gleichspannungs-Hochspannungsübertragungen.
Christian, du hast es angesprochen, ihr seid Weltmarktführer. Das heißt, ihr verkauft auch in die ganze Welt, nehme ich an. Ihr seid aber auch nicht die einzigen in der MIBA, die Widerstände herstellen.
Richtig. Wir haben ja auch noch ein Schwesterwerk in China, in Guangdong, haben aber auch eine Extended Workbench, das ist eine verlängerte Werkbank in Slowenien und haben auch eine Vertriebsniederlassung in der USA. Das heißt, amerikanische Kollegen, die für den nord- und südamerikanischen Markt zuständig sind und im Endeffekt alles rundherum um China und Nord- und Südamerika darf aus Europa serviciert werden.
Kommen wir vielleicht auch noch zu eurem Standort in Kirchbach. Philipp, du hast ja auch schon sehr vorgeschwärmt von eurem Standort, beziehungsweise wie sehr du das schätzt, dort in der Region auch arbeiten zu können. Dieser Standort ist letztes Jahr erweitert worden. Ihr habt also ein komplett neues Gebäude zur Verfügung. Was für neue Möglichkeiten haben sich da für euch ergeben?
Wir haben, wie gesagt, einmal die Fertigungsfläche deutlich erhöht, die Prozessflüsse sehr stark optimiert, Produktionsstandort in St. Stephan gehabt, den haben wir jetzt auch nach Hause, nach Kirchbach geholt. Somit ist auch, sind die Abläufe wieder optimiert geworden. Und ja, wie gesagt, es ist jetzt unterteilt in drei Solution Teams. Wir haben das Solution Team für Industrie, das Solution Team für Automotive-Kunden und dann haben wir noch das Solution Team für PSD, für Power Safety Devices. Und somit können wir unterschiedliche Sparten bedienen.
Ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist, ich kenne ja wirklich auch noch Fertigung uralt, wo man auch in den Öfenbereichen oder Siebdruck früher kein natürliches Licht hatte. Hat man heute natürlich hat man Arbeitsplätze geschaffen, die heute durchflutet sind mit natürlichem Licht, aber auch schönen, wirklich großen Fensterflächen, Temperierung, wirklich so, wie man sich das vorstellt. Früher hat man in den Ofenräumen 50, 60 Grad gehabt. Dann kann man sich vorstellen, wie schön das im Sommer war. Aber auch damals waren die Leute zufrieden. Muss man auch sagen, man darf das nicht immer nur negativ sehen. Aber heute ist es halt wirklich nochmal mehr Platz, die ganzen Fertigungsflüsse. Die Leute haben Möglichkeiten, wirklich auch in den Räumlichkeiten zusammenzukommen. Man hat wieder es geschafft, diese Trennung der unterschiedlichen Fertigungen wieder wirklich auf einen Standort so zu integrieren, dass die Leute auch wieder interagieren miteinander. Früher waren natürlich, wenn man einen separaten Standort hat, ist es immer auch wirklich separiert. Das heißt, man hat wirklich mit dem Auto dorthin fahren müssen, um was abzuklären. Da kommen halt wieder diese schönen kurzen Wege wieder zu tragen. Und was natürlich ein Riesenvorteil ist, was der Philipp schon kurz angesprochen ist, wir haben die ganze oder einen Teil der alten Fertigung auch schon erneuert und dort sind die ganzen neuen Entwicklungsbereiche reingekommen.
Das freut uns vor allem aus der Produkttechniker-Seite sozusagen und aus den Testmöglichkeiten. Also da haben wir aus dem Bestandsgebäude relativ das Optimum rausgeholt und einen großräumigen Umbau durchgeführt. Somit und hier auch ideale Bedingungen geschaffen für Prototypenbau und Testmöglichkeiten. Und hier haben wir unsere Kapazitäten und Möglichkeiten stark optimiert und ausgeweitet.
Und was, glaube ich, auch ganz noch zusätzlich wichtig ist, auch hier sieht man wieder den großen Unterschied vielleicht zu einem Riesenkonzern am Standort. Es haben auch beim Umbau die Leute einfach mitgeholfen. Ja, ob es jetzt ein Elektriker war, ob es jetzt wirklich auch Labormitarbeiter waren, die ihre Labors selbst eingerichtet haben, weil sie einfach so positiv gestimmt waren mit der ganzen neuen Fläche und mit den einfach schönen neuen Arbeitsplätzen.
Das ist ein gutes Stichwort, Elektriker und Labortechniker. Welche Berufe braucht man denn eigentlich bei der Amoeba Resistors Austria? Welche gibt's da?
Ich glaube, ich meine, grundsätzlich ist die Ausprägung Elektrotechnik natürlich ein Riesenvorteil. Ja, wie wir immer spaßeshalber sagen, es ist einem Elektrotechniker leichter, Maschinenbau zu erklären, wie einen Maschinenbauer Elektrotechnik, weil man in der Elektrotechnik erst was merkt, wenn es einen reißt, so wie Steiner das sagen. Ja, und im Maschinenbau sieht man halt was. Ja. Aber das ist so ein bisschen ein Running Gag auch bei uns im Haus. Aber klassisch ist, man muss aufpassen. Ja. Ich sage, bei uns ist von Maschinenbau, Mechatronik, Elektrotechnik, Elektronik, Automatisierungstechnik alles vertreten. Wir haben aber auch komplett branchenfremde Personen, die von Tischlern angefangen. Im Endeffekt ist es so, dass wenn bei uns jemand will und sich für die Thematik interessiert, fast alles machen kann. Ja, das ist, bei uns ist es eigentlich so ein Arbeitsplatz, den man eigentlich sucht. Es ist eigentlich relativ selten, dass man sich so stark in unterschiedliche Bereiche entwickeln kann, ohne vielleicht extreme Vorgeschichte zu haben, wenn man den Willen hat. Ja, wir haben selbst im Solution-Team-Bereich einen Kollegen, der klassischer Mechaniker gelernt hat und macht bei uns vom Prototypenaufbau bis die Demontage von Bauteilen, die irgendeine Beschädigung gesehen, komplette Untersuchungen.
Mit der vollständigen Ursachenanalyse sozusagen. Genau. Also da gehört dann schon einiges dazu. Aber wie gesagt, gelernter Mechaniker und Learning by Doing unterm Strich. Und ja, wohin will er deinen Weg?
Und bei uns ist was ich auch immer positiv gesehen habe, egal wie alt das man ist oder mit welcher Ausbildung, Man wird gehört. Das heißt, es hat jetzt nicht unmittelbar jemand mehr Macht in dem, dass er sagt, er ist 13 Jahre oder 2 Jahre im Unternehmen, sondern bei uns ist es wirklich basierend auf Fakten und was die Leute individuell können. Und das, bei uns ist es auch kein Unterschied, ob jemand mit 25 Know-how hat oder mit 55. Da gibt es bei uns keine Differenzierung. Und das ist das, was ich eigentlich als extrem positiv finde. Das ist bei mir speziell so gewesen, weil wie ich angefangen habe, war ja auch noch die alte Garde da und da hat es nie irgendein Thema gegeben. Man hat sich die Themen ausdiskutiert, ab und zu ein wenig lauter, ab und zu weniger laut, aber man hat das dann gemacht und dementsprechend auch Success Stories dahinter erschaffen.
Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt fasziniert von diesem Thema sind und gern noch mehr herausfinden möchten, was machen sie dann am besten?
Auf LinkedIn folgen. Ich glaube, es gibt auch schöne Unternehmensvideos, wo man auch Teile von unserer neuen Fertigung sieht, wie sie gebaut worden ist, wie sie entstanden ist im Zeitraffer und natürlich gern Homepage, persönlich.
Also vorbeischauen einfach bei euch.
Im Unternehmen sowieso einfacher, auch in der MIBA, aber natürlich Kunden. Aber auch, wir haben ja heuer das Sommerfest gehabt bei der Eröffnung, da durften auch unsere Familien einmal sehen, wo die Arbeitsplätze der Personen sind. Da durften wir auch Führungen machen. Ja, der Philipp hat meinen Sohn eingeschult beim Lasern.
Herr Pauli wollte gar nicht mehr aufhören zum Produzieren, also sind die Widerstände gleich runtergefallen wie vom Bandel.
Lieber Philipp, lieber Christian, vielen, vielen Dank für dieses spannende und unterhaltsame Interview und vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke auch.
Danke auch.
Gemeinsam gestalten wir Technologies for a Cleaner Planet. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Folgt diesem Podcast gerne auf der Plattform eurer Wahl. Bis zur nächsten Folge dann. Macht's gut.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.